Was geht ab? Mein Name ist FaZe und das hier ist mein Podcast Heldenreise. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie sehr unsere frühen Beziehungserfahrungen, vor allem die zu unseren Eltern in unserer Kindheit, unser Leben beeinflussen, das haben wir hier wirklich schon sehr, sehr oft besprochen. Und trotzdem ist es manchmal unglaublich, wie sehr wir noch immer im Alltag davon beeinflusst werden, ohne dass wir das vielleicht merken. Was wir in früheren Beziehungen erlebt haben, beeinflusst unbewusst auch, wen wir uns zum Beispiel später als Liebespartner aussuchen, zu wem wir uns hingezogen fühlen, mit wem wir eine Beziehung eingehen und wie wir uns dann in dieser Beziehung fühlen oder auch verhalten. Und auch wie unser Verhältnis zu Freunden, zu unserem Chef oder zu Arbeitskollegen ist. Auch in meiner Arbeit mit meinen Klienten und auch wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, in allen Beziehungen, die wir führen, zeigen sich immer wieder ähnliche Muster, die, wie wir hören werden, auch mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Warum wir immer wieder Altes auf Neues übertragen, darum soll es heute gehen. Es geht heute um das Phänomen der sogenannten Übertragung und Gegenübertragung. Ich würde mich freuen, wenn du bis zum Ende dabei bist, denn heute wird es wirklich sehr spannend. Ich wünsche dir wie immer viele gute Erkenntnisse beim Hören. Let's go! Ich würde die heutige Folge gerne mit einem Beispiel beginnen. Stellen wir uns vor, ein junger Mann namens Tom. Tom ist Anfang 30 und er ist Single. Und er lernt immer wieder Frauen kennen und wenn er Frauen kennenlernt, dann sind das meist One-Night-Stands oder kurze Affären und das höchste der Gefühle war schon mal hier und da eine etwas kürzere Beziehung. Sobald eine Frau aber Interesse hat und es darauf hinausläuft, irgendwie ernster zu werden, findet Tom plötzlich ganz gute Gründe, warum die Partnerin dann doch nicht so richtig gut zu ihm passt. Oder warum jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Immer wieder fällt ihm etwas anderes ein. Mit der Zeit aber, Tom liest viele Beziehungsratgeber und hat Podcasts zu dem Thema, mit der Zeit merkt er, es könnte auch sein, dass das irgendwas mit ihm zu tun hat. Irgendwas in ihm scheint sich gegen Nähe zu sträuben. Als er noch so Mitte 20 war, war das alles kein Problem, aber mittlerweile sieht er so auch in seinem Bekanntenkreis, dass immer mehr Leute Partner finden, Partnerin finden und er fühlt sich zunehmend alleine und wenn er ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann wünscht er sich eigentlich auch eine Beziehung. Zunehmend plagen ihn Selbstzweifel. Was stimmt mit mir nicht? Warum klappt das bei mir nicht? Warum klappt das bei allen anderen? Was ist falsch mit mir? Irgendwann beschließt Tom, ich will das verstehen, und er beschließt, in eine Therapie zu gehen. In der Therapie beginnt er langsam zu verstehen, dass diese Muster nicht zufällig da sind. Dass hinter diesem immer wieder neue Gründe finden, warum es diesmal nicht klappt, so plausibel sie manchmal zu sein scheinen, etwas anderes, tieferes steckt. Um zu verstehen, warum es was mit seiner Geschichte zu tun hat und inwiefern, ist es wichtig, sich seine Kindheit anzuschauen. Tom wuchs mit seiner Mutter alleine auf. Der Vater verließ die Familie früh und war kaum präsent. Seine Mutter war alleinerziehend und häufig gestresst, war zwar da, aber eben häufig auch sehr streng und fordernd und gab ihm häufig das Gefühl, dass er zu viel ist. Wenn Tom sich angepasst verhielt, brav war, gute Leistungen brachte, der Mutter keine Sorgen machte, dann bekam er Lob, Zuwendung, Nähe und Liebe. Sobald er als Kind aber mal aus der Reihe tanzte, eigene Bedürfnisse äußerte und vielleicht auch mal rebellierte, was ganz normal und auch wichtig ist für ein Kind, war Toms Mutter völlig überfordert damit. Sie wurde dann oft kühl, trotzig, zog sich zurück, bestrafte Toms Verhalten mit Liebesentzug. Manchmal wurde sie dann auch richtig kalt und böse, beschämte ihn sogar. Für Tom als kleinen Jungen war das ein schreckliches Gefühl, hatte er doch nur seine Mutter. Und dieses Gefühl, dass sie sich noch von ihm abwendet, quasi böse auf ihn ist, in der Vorstellungswelt eines Kindes ist das hoch angstbesetzt. Hat die Mama mich jetzt nie mehr lieb? Was muss ich tun, damit sie nicht mehr enttäuscht von mir ist? Um die Beziehung zu ihr wieder zu retten oder aufrechtzuerhalten, lernte er, sich selbst zu unterdrücken. Keine Wut zu zeigen, keine Bedürfnisse zu äußern, nicht negativ aufzufallen. Tom entwickelte mit der Zeit etwas, das man in der Psychodynamik ein falsches Selbst nennt. Ein falsches Selbst bedeutet, dass jemand sich immer so verhält, wie andere es von ihm erwarten und dabei mit der Zeit den Zugang zu seinen echten Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen teilweise oder gänzlich verliert. Das alles, um von der Mutter geliebt zu werden, von ihr Zuneigung zu bekommen und um die Beziehung zu ihr, nicht zu gefährden. Diese alten Erfahrungen mit seiner Mutter, die er häufig gemacht hat, die prägen Tom noch heute. Auch wenn er sie nicht bewusst erinnert, Tom fehlen nämlich viele Erinnerungen an seine Kindheit, tief in ihm sitzt aber die Angst, wenn ich mich zeige, wie ich wirklich bin, dann werde ich zurückgewiesen. Beschämt oder, schlimmer noch, ich werde verlassen. Um geliebt zu werden, muss ich mich anpassen, meine Wünsche unterdrücken. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wenn man immer sehr angepasst sein muss, das macht auch wütend. Da Tom aber früh gelernt hat, seine Wut zu unterdrücken, hat er gar keinen wirklichen Zugang zu dieser Wut, die er eigentlich bräuchte, um adäquat seine Bedürfnisse äußern zu können. Und wie du dir vorstellen kannst, eine Beziehung einzugehen, also echte Nähe zuzulassen, da kommt Tom wieder mit dieser alten Angst in Kontakt. Was, wenn ich mich wieder so anpassen muss? Was, wenn ich wieder zurückgewiesen werde, wenn ich mich zeige? Was, wenn ich dann beschämt werde? Und so wiederholt er, ohne es zu wollen, immer wieder dieses alte Muster. Er sucht Nähe, denn sie ist ein tief verankerter Wunsch in ihm, aber sobald es ernst wird, geht er wieder auf Abstand. Denn dann kommt er mit dieser alten Angst in Kontakt. Und diese Ambivalenz, dieses Hin und Her, das bekommt er selbst gar nicht bewusst mit. Seine Psyche ist ziemlich intelligent und hat hier eine recht gute Kompromisslösung gefunden. Immer wieder jemand Neues zu suchen. Dann habe ich wenigstens mal Nähe, aber es wird mir auch nicht zu nah. Mit der Zeit aber macht das auch nicht wirklich glücklich, denn er sehnt sich ja auch nach echter Verbundenheit. In der Therapie lernt er dann, dass dieser ständige Partnerwechsel eigentlich eine Schutzstrategie ist. In Wahrheit schützt er sich nur vor der Nähe. Seine Psyche hält ihn von Erfahrungen fern, die er als Kind als bedrohlich erlebt hat. Doch dieser Schutz verhindert heute, dass er neue, heilsame, gegenteilige Beziehungserfahrungen machen kann. Zum Beispiel, dass Nähe auch sicher und unterstützend sein kann. Was Tom hier erlebt, nennt man in der Fachsprache auch Übertragung. Das Konzept der Übertragung kommt ursprünglich aus der Psychoanalyse, der ältesten Psychotherapierichtung, und wurde um 1900 von Sigmund Freud formuliert. Freud beobachtete damals schon, dass Gefühle auf Seiten der Patienten und Patientinnen gegenüber ihm entstanden, die irgendwie nicht zu dem zu passen schienen, was eigentlich in der Gegenwart der Beziehung vor sich ging. Er beobachtete zum Beispiel, dass Patientinnen sich in ihn verliebten oder auch Gefühle wie Ärger gegenüber ihm zeigten und merkte, dass es bei diesen Gefühlen eigentlich nur wenig wirklich um ihn ging. Stattdessen konnte er mit der Zeit feststellen, dass es sich hierbei um Gefühle handelte, die eigentlich aus früheren Beziehungserfahrungen stammten und nun in die Gegenwart, also in die therapeutische Beziehung hineinschwappten. Mittlerweile ist dieses Konzept nicht nur bekannt, sondern man arbeitet hiermit sogar in der Therapie. Es handelt sich um die sogenannte Übertragung. Wann immer wir in Kontakt treten mit einer anderen Person, schreiben wir, ohne es zu wissen, dieser anderen Person etwas zu, das eventuell gar nicht wirklich mit dieser Person zu tun hat. Was heißt das? Wenn ich zum Beispiel als Mann mit einer Frau ins Gespräch komme, dann öffnet sich automatisch und unbewusst innerlich in meinem persönlichen Erleben eine Art Schublade. Und in dieser Schublade, in meiner ganz persönlichen Schublade, da stecken alle Erfahrungen drin, die ich persönlich jemals in meinem Leben mit einer anderen Frau gemacht habe. Da stecken zum Beispiel die ganz frühen Beziehungserfahrungen mit meiner Mutter drin. Da steckt die Beziehungserfahrung zu meiner Oma und zu meiner Schwester drin. Da stecken Erfahrungen mit meiner ersten großen Liebe drin. Aber auch Enttäuschungen, Verluste, tiefe Sehnsüchte. All das, was mir die Gesellschaft über Frauen beigebracht hat. Was mein kulturelles, soziales Umfeld mir über Frauen beigebracht hat. Dort stecken alle emotionalen, bedeutsamen Erfahrungen drin, die ich in meinem Leben mit Frauen gemacht habe. Positive und negative. Und jetzt begegne ich einer Frau und ohne, dass ich das mitbekomme, aktiviert diese Frau, der ich jetzt gerade begegne, etwas, was in dieser Schublade drin ist. Also ich kenne die Frau ja noch gar nicht, aber unbewusst wird in meiner Schublade ein altes Erinnerungsnetzwerk in meinem Gehirn aktiviert und versucht, diese Frau, die da vor mir ist, irgendwie einzuordnen. Und da habe ich sozusagen alles, was in dieser Schublade zur Verfügung steht. Jetzt schaut mein Gehirn, okay, an wen erinnert mich denn diese Person am allernächsten? Vielleicht von der Art, wie sie aussieht oder aber von der Art her, wie sie sich verhält, wie sie spricht. Und diese Person hat vielleicht bestimmte Eigenschaften, die mich jetzt zum Beispiel an meine Mutter erinnern oder an meine Oma erinnern. die zum Beispiel sehr streng war. Und dann, ohne es zu wissen, aktiviert sich dieses, ja, diese alten Erinnerungsnetzwerke, Schemata nennt man das auch, und ich fühle mich plötzlich gegenüber dieser Frau, also je nachdem, wie die Beziehung zur eigenen Mutter jetzt war, plötzlich zum Beispiel ganz klein, unbeholfen, unsicher. Der Kontakt weckt plötzlich unbefriedigte Sehnsüchte, von dieser Person anerkannt werden zu wollen. Und man fühlt sich auf einmal ganz stark hingezogen zu dieser Person, obwohl man rein objektiv sagen würde, also eigentlich ist die gar nicht mein Typ. Und es kommt zu einer sogenannten Übertragung. Das heißt, ich sehe die Person da vor mir, aber ich sehe sie auch ein Stück weit durch die Brille meiner eigenen Vergangenheit. Und ich schreibe ihr ein Stück weit eine Rolle zu, die sie eigentlich gar nicht hat. Also man wirft auf diesen Menschen vor einem plötzlich ein Bild, das eigentlich gar nicht wirklich seiner eigenen Realität entspricht, sondern man nimmt die Person vor sich auch immer etwas verzerrt wahr. Man sieht auch immer mit dem Auge der eigenen Vergangenheit. Und das erklärt auch, warum ganz bestimmte Menschen in uns Gefühle, Sehnsüchte oder auch Ängste in uns hervorrufen, die vielleicht bei einem ganz anderen Menschen ganz andere Gefühle hervorrufen. Das klingt vielleicht kompliziert und ja, das ist es auch, aber es ist krass spannend, weil letztendlich übertragen wir alle den ganzen Tag in Beziehungen. Und je mehr unaufgearbeitete Themen ich vielleicht aus der Vergangenheit habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Person vor mir in ein Licht hineinwerfe, das vielleicht mit diesem Thema zu tun hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau ein ungelöstes Papa-Thema habe und mich innerlich noch immer nach der Liebe meines emotional damals abwesenden Vaters sehne, dann kann es passieren, dass ein Mann, den ich begegne, der emotional vielleicht auch eher distanziert ist, in mir plötzlich Gefühle von Sehnsucht weckt. Und es kann passieren, dass ich mich zu diesem Mann plötzlich total hingezogen fühle. Ja, der weckt eine alte Sehnsucht in mir. Und ein Teil in mir spürt vielleicht, und das ist meistens der Erwachsene, dass es keine gute Idee ist, sich auf den einzulassen. Und der andere Teil in mir überträgt aber dieses alte Thema. Ja, das ist für mich noch, für das ich noch keine Lösung gefunden habe und überträgt diese alte Lösung auf diesen Mann. Genauso kann es natürlich auch Männern gehen, die zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, eine überfürsorgliche Mutter hatten, ja, und sich von der nie wirklich lösen konnten. Die suchen sich dann manchmal zum Beispiel Partner oder Partnerinnen, die ebenfalls überfürsorglich sind. Die Partnerin ist dann so eine Art Mutterersatz, erledigt dann ganz viel. Ja, die Partnerin fühlt sich dann auch häufig so in der Verantwortung für ihren Partner. Ja, manchmal äußert sie vielleicht auch so einen Spruch wie, boah, ich habe das Gefühl, ich habe noch ein Kind zu Hause. Also das, was wir in der Vergangenheit an Beziehungserfahrungen gemacht haben, hat einen extremen Impact darauf, wer oder was in uns bestimmte Gefühle auslöst. Ich gebe dir auf jeden Fall noch mal ein paar Beispiele, dann wird das alles noch ein bisschen griffiger. Aber du siehst schon, wie krass diese Übertragungen manchmal sind. Und vielleicht kennst du es von dir selbst, aus deinem eigenen Alltag. Ich gebe noch mal ein Beispiel aus einem anderen Kontext, nämlich aus einem Arbeitskontext, weil das eben auch etwas ist, was man, ja, was viele von uns vielleicht kennen. So, stellen wir uns eine junge Frau vor, nennen wir sie jetzt einfach mal Julia. Julia arbeitet in einem aufstrebenden Unternehmen und sie hat dort einen ziemlich guten Posten. Arbeitet da sehr engagiert, gewissenhaft und bringt sich da ein, macht auch oft Überstunden und ja, also ist da richtig mit ihrem Job committed, aber trotzdem fühlt sie sich in ihrem Job eben oft unsicher. Und vor allem spürt sie diese Unsicherheit immer wieder im Kontakt zu ihrem Vorgesetzten, ihrem Chef. Ihr Chef ist eher so ein sachlicher, rationaler Typ, vom Charakter eher kühl, lässt sich nicht wirklich in die Karten schauen und Julia kann schlecht einschätzen, wie er zu ihr steht. Julia kommt gegenüber ihm immer wieder in die Situation, dass sie gegenüber ihm alles richtig machen will. Unterschwellig spürt sie das Bedürfnis, bei ihrem Chef besonders gut ankommen zu wollen. Etwas in ihr scheint sich sehr danach zu sehnen, seine Anerkennung und Zuwendung zu bekommen. Aber traurigerweise, die Anerkennung, die sie sich erhofft, die bleibt meistens leider ein unerfüllter Wunsch. Der Chef wertschätzt zwar ihre Arbeit, aber sie würde sich trotzdem irgendwie mehr wünschen. Wenn aber jetzt zum Beispiel der neue Kollege in der Firma plötzlich ganz arg vom Chef gelobt wird und vom Gefühl her noch ein engeres Verhältnis zu ihm hat, dann fängt sie an, sich zu vergleichen, geht in Konkurrenz mit dem neuen Kollegen, merkt, dass sie eifersüchtig wird, fängt an, den neuen Kollegen innerlich abzuwerten und fühlt sich neben ihm oft ganz klein und unbedeutend. Sie zweifelt letztendlich daran, ob sie diesen Job überhaupt weitermachen soll. Dann aber rafft sie sich wieder auf und gibt noch mehr Gas. versucht, länger da zu bleiben als der neue Kollege, versucht, mehr Gas zu geben und mehr zu arbeiten als der neue Kollege, aber dem Chef scheint das nicht wirklich aufzufallen. Was Julia nicht merkt, ist, in dieser Situation wird ein altes Beziehungsmuster von Julia reaktiviert. Eine alte Schublade öffnet sich. Und wenn wir jetzt ganz kurz mal auf ihre frühere Geschichte eingehen, dann wird klar, was sie hier vielleicht überträgt. Julias Eltern, insbesondere der Vater, waren früher sehr viel beschäftigt, auch mit Arbeit und hatten sehr viel Stress. Und Nähe, vor allem zum Vater, war etwas, was man sich verdienen musste. Und Julia lernte früh, ich muss viel leisten, um von ihm beachtet zu werden. Julia passte sich dieser Umgebung mit der Zeit an, wurde pflegeleicht, wurde die starke, unauffällige Tochter. Gleichzeitig erlebte sie ihren älteren Bruder oft als Konkurrenz. Gerade wenn es um die Aufmerksamkeit des Vaters ging, spürte sie, dass der Vater die Leistungen des Bruders oft mehr in den Mittelpunkt stellte und auch mehr Zeit mit ihm verbrachte. Julia blieb oft auf ihrem Wunsch nach Anerkennung, Zuwendung und Liebe seitens des Vaters sitzen. Das Thema blieb für sie bis heute offen. Heute überträgt sich, ohne dass Julia es merkt, eine ähnliche Dynamik auf ihr Arbeitsplatz. Der Chef wird unbewusst zur abweisenden Vaterfigur. Der neue Kollege wird zum Rivalen, wie damals ihr älterer Bruder. Und Anna steckt wieder in dieser alten Dynamik fest, ohne es zu merken. Bin ich gut genug, so wie ich bin? Ich muss mehr geben, warum sieht mich keiner? Wer kriegt die Aufmerksamkeit des Vaters? Wie kann denn sowas sein? Julia müsste doch wissen, dass der Chef nicht ihr Vater ist. Naja, wahrscheinlich weiß sie das auf einer bewussten Ebene auch, aber es gibt eben auch Anteile in uns, die wir nicht direkt auf dem Schirm haben und die manchmal in einer alten Zeit festzustecken scheinen. Besonders dann, wenn bestimmte Themen aus der Vergangenheit eben nicht bewältigt oder bearbeitet wurden, werden sie durch aktuelle Situationen im Alltag wieder reaktualisiert. Wir fühlen uns plötzlich wieder wie damals, in der Zeit zurückversetzt. In der Schematherapie spricht man hier auch von kindlichen Modi. Also eine aktuelle Situation, wie hier die Situation auf Julias Arbeit, öffnet in uns eine alte Schublade mit einem unbewältigten Thema und in unserem Gehirn aktivieren sich dann entsprechend alte Areale, Erinnerungsnetzwerke und wir fühlen uns plötzlich, obwohl wir eigentlich ja erwachsen sind, gar nicht mehr so erwachsen, sondern so wie damals. Ungeliebt, überflüssig, allein und total einsam. Und je nachdem, wie stark dieses Thema aus der Vergangenheit ist und ja, wie sehr es bisher noch unbewältigt geblieben ist, kann es sogar sein, dass von außen betrachtet der Chef beide ziemlich gleich behandelt, also der Chef den neuen Kollegen überhaupt gar nicht so krass bevorzugt, wie Julia das eigentlich wahrnimmt und Julia eigentlich sogar regelmäßig Wertschätzung bekommt, aber sie blendet das eventuell aufgrund ihrer starken Übertragung einfach aus. Also manchmal können unsere alten Schubladen so dermaßen stark sein, dass sie Dinge, die in der eigentlichen Realität passieren, nahezu ausblenden und wir Situationen nur noch selektiv wahrnehmen, passend zu unserer eigentlichen inneren Übertragung oder Überzeugung. Wir alle kennen solche Situationen aus dem Alltag. Der eine mehr, die andere weniger, aber wir alle tragen solche Schemata oder nennen wir es mal Schubladen in uns, die in bestimmten Situationen ausgelöst werden können. Vielleicht kennst du Situationen in deinem Alltag, wo du dich manchmal total hilflos, einsam, verlassen und traurig fühlst, ohne dass du weißt, warum das jetzt gerade so ist. Oder aber du reagierst total über, brüllst rum, fühlst dich extrem benachteiligt, während andere in solchen Situationen vielleicht völlig ruhig bleiben können. Genau solche Momente sind es, wo wir plötzlich nicht mehr in unserem Erwachsenen-Ich sind, sondern wo sich so eine innere Schublade öffnet und wir uns in einem, man nennt das kindlichen Modus, befinden, wo wir regredieren. Das heißt, wir rutschen innerlich auf eine Erlebenswelt, eine emotionale kindliche Ebene. Vor allem in Streitsituationen ist das eigentlich immer der Fall. Der eine triggert irgendein altes Thema bei uns, wir schießen dann aus so einem wütenden kindlichen Modus zurück, der andere fühlt sich dann wieder verletzt und so weiter und so fort. Und so schaukelt sich das manchmal dann hoch und man hat manchmal so das Gefühl, beide, die da miteinander streiten, sind eigentlich, also verhalten sich beide wie Kinder. Trotzig, ja, verletzt, beleidigt, schmollend. Was gruselig ist, wir alle übertragen ganz unwillkürlich und automatisch die ganze Zeit. Das können wir gar nicht abstellen. Also das, was wir früher einmal in Beziehungen erfahren haben, dort in Beziehungen erlebt haben, das erwarten wir natürlich automatisch auch von zukünftigen Beziehungen. Das ist erstmal per se nichts Schlimmes, sondern auch eine sehr nützliche Strategie unseres Gehirns. Denn so spart unser Gehirn ja auch Energie. So muss unser Gehirn nicht jetzt bei jedem Menschen, den wir kennenlernen, eine völlig neue Schublade anlegen, sondern mein Gehirn kann schauen, okay, in welche Schublade passt denn der vielleicht schon rein. Das ist natürlich manchmal schwierig, weil wenn ich jemanden zu schnell in eine Schublade reinstecke, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich ihn da gar nicht mehr rausholen kann, sondern dass ich ihn schon eingeordnet habe, bevor ich ihn überhaupt realistisch einschätzen kann. Wenn ich die Person, die mir gegenübersteht, gar nicht mehr realistisch einschätzen kann, sondern ihn sozusagen überlager von meinen alten Erfahrungen, meine unbewussten Erwartungen, Wünsche und Vorstellungen so sehr diese Person überdecken, dass ich die Person an sich gar nicht mehr realistisch einschätzen kann, dann kann so eine Übertragung problematisch werden, wie jetzt zum Beispiel im Fall von Julia oder ganz am Anfang im Fall von Tom. Ich gebe dir jetzt nochmal ein Beispiel aus einer Beziehung, wo sozusagen diese Übertragung auch negativ wird und auch alles Positive, was da ist, so überlagern kann. Lena ist seit einigen Monaten in einer Beziehung mit Markus. Markus ist ein liebevoller Typ, er ist verlässlich, meldet sich von sich aus, plant sogar die Zukunft schon mit ihr. Das ist eigentlich alles, was sie sich schon immer gewünscht hat. Das ist ziemlich neu für Lena, denn bisher hat sie in Beziehungen eigentlich eher die Erfahrung gemacht, dass sie sich nicht auf den Partner verlassen kann, sondern dass sie früher oder später irgendwann enttäuscht wird. Markus, sehr kommunikativer Typ, pflegt viele Kontakte, auch mit seinen Arbeitskollegen, und hin und wieder verabredet er sich auch mal mit einer Kollegin auf einen Café, um über die Arbeit zu plaudern. Das macht er ganz ohne Hintergedanken, aber wenn er das tut, wird Lena innerlich panisch. Ihre Fantasie spielt verrückt, denn was, wenn er mich heimlich betrügt? Was, wenn er die Arbeitskollegin besser findet als mich? Vielleicht ist sie attraktiver oder selbstbewusster als ich. Sie achtet plötzlich auf jede Kleinigkeit. Wie lange ist er weg? Warum kommt er so spät vom Training? War er vielleicht doch noch bei der Arbeitskollegin? Erzählt er mir vielleicht irgendwas nicht? Julia entwickelt mit der Zeit also wirklich so wahnhafte Züge. Wie oft hat er sein Handy in der Hand? Was macht er da die ganze Zeit? Manchmal zwingt sie ihn dazu, ihm sein Handy zu zeigen, will wissen, mit wem er da schreibt, schaut sogar manchmal heimlich in sein Handy. Irgendwann verbietet sie ihm, sich mit dieser Arbeitskollegin zu treffen, macht ihm Vorwürfe, beleidigt ihn und fängt an, ihn ständig zu kontrollieren. Das wiederum erlebt Markus zu Recht als höchst übergriffig, was ihn wiederum sehr wütend macht. Denn er kann nicht verstehen, warum sie ihn so kontrolliert oder ihm solche Vorwürfe macht, denn schließlich gibt er sich ja besonders viel Mühe, ihr ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Außerdem hat er sie noch nie hintergangen, und selbst wenn Markus den Impuls nachgeht, ihr das Handy zu zeigen, so ist es immer doch nur ein kurzfristiger Trost für Lena. Schon bald beginnt sie erneut zu zweifeln und wird wieder misstrauisch. Ich denke, es wird deutlich, dass hinter dieser Kontrolle von Julia eigentlich eine tiefe Ohnmacht steckt. Eine furchtbare Angst vor dem Verlassenwerden, die sie selbst vielleicht gar nicht so formulieren kann. Was Lena dabei aber nicht merkt, ist, sie überträgt hier alte Beziehungserfahrungen. Sie blendet in solchen Momenten alles aus, was eigentlich gegen ihre Angst spricht. Sie nimmt nur das wahr, das zu ihrer unbewussten Überzeugung, nämlich dass sie irgendwann sowieso hängen gelassen wird, passt, und blendet alles aus, was Markus eigentlich viel besser macht als alle anderen davor. Zum Beispiel, dass Markus ihr regelmäßig zeigt, wie wichtig sie ihm ist. Dass er ihr treu ist, dass er sich ehrlich bemüht, transparent und ehrlich mit ihr zu sein. Mit der Zeit hat Markus aber die Schnauze voll und droht mit Trennung, wenn sich das nicht ändert. Jetzt bekommt Julia noch mehr Angst. Diese Angst aber ist für Lena schwer auszuhalten, weshalb sie wütend wird. Und sie droht sich etwas anzutun, wenn er sie verlässt. Und schon übt sie wieder Kontrolle über ihn aus, versucht ihn zu manipulieren, dazu zu zwingen, bei ihm zu bleiben. Darunter ein kleines, verzweifeltes Mädchen, das furchtbare Angst hat vor dem Verlassenwerden. Wenn sich Lena dann doch wieder abkühlt und in ihr erwachsenes Ich zurückkommt, wieder für alles entschuldigt, sich schämt für ihr Verhalten, dann gibt Markus irgendwann wieder nach, bekommt Schuldgefühle, wird weich und das Spiel beginnt wieder von neuem. Der Weg daraus für Lena wäre zu erkennen, woher ihre eigentlichen Ängste kommen. Denn der Ursprung für Lenas Verlustängste liegt auch hier wieder, in vergangenen Beziehungserfahrungen. Ganz früh wurde dieser Grundstein schon in ihrer Kindheit gelegt. Lenas Mutter, die alleinerziehend war, war emotional oft wenig zugewandt, oft gar nicht erreichbar für sie, auch oft abwesend. Der Vater hatte die Familie schon früh verlassen. Als Kind fühlte sich Lena oft vernachlässigt und übersehen. In ihr stand das tiefe Gefühl, völlig verlassen und alleine zu sein auf dieser Welt. Diese alte Angst lebt natürlich heute in einer großen Schublade in Lenas Innenleben weiter. Und jedes Mal, wenn Lena jetzt eine Beziehung eingeht, da schwebt diese Angst natürlich mit im Raum. Und bisher hat sie nun mal auch immer wieder die Erfahrung in Beziehungen gemacht, dass, naja, dass sie eben auf der Hut sein muss. Bei ihrer Mutter damals, aber auch bei vielen anderen Beziehungserfahrungen später, in denen sie dann eben doch irgendwann verlassen wurde. Markus wird, ohne es zu wollen, in diese Rolle hineingedrückt. Also er wird dieser unzuverlässigen Mutter, aber auch diese ganzen anderen Beziehungserfahrungen, die oben drauf kommen, diese Rolle wird ihm sozusagen zugeschrieben. Und zwar in einer so starken Art und Weise, dass sie teilweise Markus gar nicht so sehen kann, wie er wirklich ist. Nämlich, dass er total zuverlässig ist. Und das ist problematisch, weil somit kann sie ja gar nicht sehen, dass ihre Angst in seinem Fall total unbegründet ist. Und bestimmt überträgt auch Markus was auf sie. Denn wir übertragen selten nur alleine, sondern meistens sind Übertragungen Wechselbeziehungen. Ich übertrage ein altes Thema auf meinen Partner, mein Partner überträgt ein altes Thema auf mich. Ich denke, es wird ein bisschen deutlich jetzt auch durch diese Beispiele, was Übertragung bedeutet und wie sehr es unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst. Was du dir vielleicht grob merken kannst, wann immer wir in Kontakt mit anderen Menschen kommen, bringen wir auch etwas Altes mit in die Beziehung ein. Wir können gar nicht anders. Und je enger und näher uns jemand kommt, je häufiger wir mit ihm zu tun haben, desto stärker zeigen sich diese Themen. Habe ich besonders negative Erfahrungen in meiner Schublade drin, so wie Lena jetzt zum Beispiel, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich diese auch irgendwann in der Beziehung zu einem anderen Menschen wieder zeigen. Beziehungsweise, dass ich vielleicht auch direkt mich zu solchen Menschen hingezogen fühle, die meine unbewusste Überzeugung wieder bestätigen. In der Therapie spielt jetzt die Übertragung eine ganz besonders wichtige Rolle. Wenn Menschen nämlich zu einer Therapie kommen, dann übertragen diese, wie in ihren ganz normalen Alltagsbeziehungen, automatisch auch alte Beziehungserfahrungen auf den Therapeuten. Das geht ganz automatisch. Manche Menschen sind zum Beispiel von Anfang an gegenüber dem Therapeuten sehr, sehr misstrauisch, haben vielleicht die unbewusste Erwartung, der nimmt mich sowieso nicht ernst. Der will nur schnelles Geld machen und mich dann wieder loswerden. Der ist doch sowieso nicht an mir als Mensch interessiert. Solche misstrauischen Gedanken sind Beispiele für eine sogenannte negative Übertragung. Negative Übertragung deshalb, weil die Gefühle hier gegenüber dem Therapeuten eher negativ gefärbt sind. Die Person hat vielleicht in der Vergangenheit sehr viele negative Erfahrungen mit Menschen gemacht, die sein Vertrauen missbraucht haben. Das Misstrauen ist also ein Schutz, damit so etwas nicht wieder passiert. Hier liegt aber auch das Tragische. Denn das Misstrauen verhindert gleichzeitig auch, dass echte Nähe zustande kommen kann. Weil sich die Person zu sehr schützt, so kann aber die Person keine korrigierende Beziehungserfahrung machen. Also eine Erfahrung, dass ihr Vertrauen vielleicht nicht ausgenutzt wird. Oft kommt es in der Therapie auch zu sehr positiven Übertragungen. Mein Therapeut ist der Beste der Welt. Niemand versteht mich so sehr wie er. Wir zwei sind richtig dicke. Hier geht die Übertragung schon in Richtung Idealisierung. Die Klientin, der Klient fängt zum Beispiel an, dem Therapeuten privat zu schreiben. Will mit ihm befreundet sein, vielleicht auf einem Café sich treffen oder vielleicht sogar auch auf ein Date. Und manchmal kann sich so etwas zuspitzen zu richtigen Liebesgefühlen gegenüber dem Therapeuten. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so selten. Man spricht dann hier von einer sogenannten Übertragungsliebe. Der Klient oder die Klientin kommt eben auch im Kontakt mit ihren Sehnsüchten. Der Therapeut oder die Therapeutin ist ja jemand, der nur für mich da ist, der mir zuhört, mir empathisch begegnet, ohne etwas dafür zu verlangen, sowas wie ein perfekter Vater oder eine perfekte Mutter, die ich vielleicht nie hatte. Wo passiert schon so etwas mal im Alltag, dass uns mal jemand wirklich so zuhört? Ich denke, es wird deutlich, warum da starke Anziehungsgefühle entstehen können. Die Übertragungsliebe in der Therapie ist aber nicht mit der normalen Liebe zu vergleichen. Sie ist oft eher ein tiefer Wunsch nach kindlicher Zuneigung. Nicht selten träumen Klienten und Klientinnen auch von ihrem Therapeuten, manchmal sogar von Zärtlichkeiten bis hin zu sexuellen Fantasien. In beiden Fällen aber, sowohl in der negativen als auch in der positiven Übertragung, übertragen die Klienten unbewusste Wünsche, Sehnsüchte, Erwartungen, aber auch Ängste auf den Therapeuten. Dem Therapeuten wird also eine ganz bestimmte Rolle zugeschoben. Und je länger eine Therapie geht, kannst du dir vorstellen, je enger also die Beziehung zwischen Klient und Therapeuten wird, desto mehr zeigen sich auch diese Übertragungen. Manchmal, wenn man von Anfang an eine sehr positive Übertragung hat, der Therapeut dann zum Beispiel in den Urlaub fährt oder mal eine Stunde absagen muss, dann kann das ganz schnell auch mal kippen in eine negative. Das Besondere daran ist, anders als im Alltag, wo wir dann zum Beispiel in Konkurrenz gehen mit unseren Arbeitskollegen oder Angst haben vor unserem strengen Chef, unnötig eifersüchtig sind auf unserem Partner, sind Therapeuten, vor allem tiefenpsychologisch orientierte Therapeuten, besonders darin geschult, so eine Übertragungsdynamik zu erkennen und wahrzunehmen. Im Alltag begegnen uns die Menschen hier meist eher mit wenig Empathie oder Verständnis, wenn wir uns entsprechend einer Übertragung verhalten. Wenn wir zum Beispiel übergriffig werden und unseren Freund anfangen zu kontrollieren, so wird dieser in den meisten Fällen eher mit Unverständnis und Wut reagieren. Ein Therapeut aber lernt in seiner Ausbildung, diese Beziehungsdynamiken wahrzunehmen, einzuordnen und diese Gefühle gemeinsam mit dem Klienten auszuhalten und dann im richtigen Augenblick zu thematisieren. Das heißt, im therapeutischen Rahmen kann diese Übertragung dann, naja, ich sag mal, unter einem besonderen Licht betrachtet werden. Das, was man ja im Alltag sozusagen ja nicht kann. Und in diesem Kontext wird aber auch ganz klar, warum es so wichtig ist, dass Therapeuten eben nicht auf die Wünsche oder auf Sehnsüchte oder ich sag mal auch auf den Ärger eingehen. Denn auch beim Therapeuten entstehen natürlich Gefühle gegenüber dem Patienten. Auch der Therapeut hat eigene Beziehungserfahrungen und Themen, die er auf den Patienten überträgt. Hierfür gibt es aber das sogenannte Abstinenzgebot. Das heißt, dass Therapeuten nicht eingehen sollen auf Zuneigungswünsche und Sehnsüchte. Das wurde zur Zeit Freuds damals häufig gemacht. Das heißt, da sind zum Beispiel Therapeuten Liebschaften eingegangen mit ihren Patienten, haben sozusagen diese Übertragungsliege ausgenutzt und missbraucht. Therapeuten heute ist das aber strengstens untersagt, etwa mit ihren Therapeuten etwas anzufangen, auch nach der Therapie oder privat mit ihnen in Kontakt zu sein. Auch eigene Wünsche nach Anerkennung und Zuneigung, die der Therapeut vielleicht selbst hat, dürfen in der Therapie nicht ausgenutzt werden. Und damit das nicht passiert, müssen Therapeuten, wie du dir vorstellen kannst, natürlich ihre eigenen Themen ziemlich gut auf dem Schirm haben. Das ist aber leider nicht immer der Fall. Als ich meine erste Therapie gemacht habe, also als ich nur noch so ein Therapie-Neuling war, wusste ich noch nichts von Übertragungen und wie sie die Beziehungen zum Therapeuten auch beeinflussen. Und dummerweise hatte meine damalige Therapeutin davon auch noch nicht viel gehört, denn die ersten 10 bis 20 Minuten einer Sitzung sprach sie meistens über eigene private Themen. Also es ging gar nicht um mich, sondern sie hat von ihrem Urlaub erzählt und was sie gerade so beschäftigt, privat und so weiter. Also die Therapeutin hat sozusagen mich dafür genutzt, dass ihr mal jemand zuhört. Ja, also es ging nicht um mich. Die Therapeutin war schon ein bisschen älter, löste in mir dann so eine Übertragung aus. Naja, so ein bisschen ist ihr alles recht machen zu wollen. Ein bisschen das Gefühl, was ich auch aus der Beziehung zu meiner Oma oder zu meiner Mutter kenne. Die Therapeutin ging aber, weil sie ihre Themen scheinbar nicht gut auf dem Schirm hatte, auf mein Übertragungsangebot ein und laberte mich einfach zu. Wenn das im Alltag passiert, okay. Kann passieren, jemand labert uns ein Ohr ab und wir können dann schlecht Nein sagen, weil wir die andere Person vielleicht nicht enttäuschen wollen. Aber im therapeutischen Setting, wo ich hingehe, um meine Themen zu bearbeiten, ist es natürlich ein absolutes No-Go. Aber ich wusste es damals nicht besser und zu meinem Schrecken, die Therapeutin scheinbar auch nicht. Hier ist also mein ganz klarer Tipp an dich. Wenn du mal zur Therapie gehst oder musst und dir sowas passiert, also dir auffällt, dass es gar nicht so sehr um dich geht in dieser therapeutischen Beziehung, dann sprich es am besten in den ersten Sitzungen direkt an. Wenn der Therapeut oder die Therapeutin dann verletzt oder beleidigt reagiert, such dir am besten einen neuen. Denn dann hat der Therapeut selbst noch einiges aufzuarbeiten und scheinbar seine eigenen Themen nicht so richtig auf dem Schirm. Gehen wir zurück zum Thema. So, wie geht man jetzt als Therapeut damit um, wenn einem der Klient oder die Klientin plötzlich mit Liebesgefühlen oder Liebesgefühle gesteht? Wie geht man auch mit negativen Gefühlen um, die sozusagen im Raum stehen, wenn jetzt der Klient oder die Klientin plötzlich ganz misstrauisch wird oder einem Dinge unterstellt, Vorwürfe macht? In der Therapie geht es darum, diese Gefühle überhaupt erstmal auszuhalten. Ohne dass man, also im Alltag würde man wahrscheinlich direkt darauf reagieren, man würde ins Agieren kommen, nennt man das auch. Das heißt, jemand würde uns Vorwürfe machen oder jemand würde uns mit irgendetwas beschuldigen, dann würden wir wahrscheinlich entsprechend anfangen, uns zu rechtfertigen oder was auch immer. Hier würde man das erstmal nicht tun, sondern würde als Therapeut jetzt nicht diesem ersten Impuls folgen, sondern würde versuchen, das einzuordnen. Was ist da gerade los? In der Therapie geht es nicht darum, diese alten Wünsche, die da aufkommen, zu erfüllen oder diese alten Sehnsüchte, Liebesgefühle, was auch immer zu erwidern, sondern darum, gemeinsam zu verstehen, woher diese Wünsche oder Ängste, woher das alles kommt. Denn wenn man sich Zeit nimmt und diese Gefühle mal gemeinsam aushält, dann zeigt sich oft, was eigentlich dahinter steckt. Solche Gefühle, also eine starke Bezogenheit oder sogar Verliebtheit, aber auch starke Ängste, Ärger, der manchmal hochkommt, die haben immer einen Bezug zur eigenen Geschichte des Klienten. Natürlich läuft das nicht immer alles so glatt und natürlich kommt es auch vor, dass man Therapeut ins Agieren, dass der auch mal wütend wird und dann, ne, dass man sich verstrickt auch mal. Übertragungen können nämlich ganz unterschiedlich sein und manchmal auch ganz schwer auszuhalten. So wie Menschen eben auch ganz unterschiedlich sind und eine ganz eigene individuelle Geschichte haben. Manchmal sind Übertragungen auch so negativ, dass es zu Therapieabbrüchen kommt. Im besten Fall aber eben nicht. Denn die Therapie sollte immer auch ein Ort sein, wo der Klient manchmal vielleicht sogar zum ersten Mal die Erfahrung macht, verstanden zu werden. Der wichtigste Unterschied zum Alltag, wie in den oberen Beispielen, ist, dass in einer Therapie diese Gefühle eben, ja, greifbar gemacht werden können. Also das Thema kommt auf den Tisch und so kann es bearbeitet werden. Und das funktioniert, weil natürlich der Therapeut automatisch in die Geschichte des Klienten mit verstrickt wird, mit einbezogen wird. Der Therapeut ist dann plötzlich der enttäuschende Vater, von dem man sich Anerkennung wünscht, oder die vernachlässigende Mutter, das bevorzugte Geschwisterchen, mit dem man in Konkurrenz geht. Ja? Diese Rolle wird dem Therapeuten, ohne dass der Klient es weiß, also unbewusst zugeteilt. Und man muss eben dann als Therapeut immer wieder schauen, was für Gefühle entstehen dann auf meiner Seite und inwieweit haben die aber vielleicht mit dem Klienten selbst zu tun. Und das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich natürlich haben Therapeuten selbst eigene Themen und selbst eigene Beziehungserfahrungen aus ihrer eigenen Vergangenheit, die sie ebenfalls auf den Klienten übertragen. Das heißt, Übertragung ist nichts, was irgendwie einseitig funktioniert, sondern wir übertragen alle, wenn wir zusammenkommen, ob im therapeutischen Setting oder sonst irgendwie, wenn Menschen miteinander zu tun haben, überträgt man immer. Das Besondere ist jetzt allerdings, dass Therapeuten in der Regel in ihrer Ausbildung Selbsterfahrung machen müssen. Das heißt, Therapeuten machen selbst eine Art Therapie, um ihre eigenen Themen besser kennenzulernen und somit weitestgehend aus der Beziehung zum Klienten fernhalten können. Das gelingt mal besser, mal schlechter, je nachdem, was natürlich der Therapeut selbst an Themen mit in die Therapie einbringt und inwieweit diese Themen wirklich schon bearbeitet wurden im Vorfeld. Und natürlich aber auch, naja, was hat denn der Klient für Themen und inwieweit berühren die vielleicht auch eigene Themen des Therapeuten? Du siehst also, dieses ganze Übertragungsthema, das ist besonders im therapeutischen Kontext eine echt komplexe Nummer. Damit es aber noch ein bisschen komplizierter wird, das reicht nämlich noch nicht, gibt es auch noch etwas, was sich Gegenübertragung nennt. Das heißt, dass jeder Kontakt mit einem Klienten im Therapeuten gewisse Gefühle auslöst, die zum einen mit der eigenen Übertragung des Therapeuten zu tun haben, also mit seinen persönlichen Beziehungserfahrungen, aber, und das ist das Besondere daran, die auch mit der Geschichte des Klienten zu tun haben. Zum Beispiel könnte jetzt jemand, der vielleicht mit einem sehr strengen Vater aufgewachsen ist, der manchmal auch strafend und häufig abweisend reagiert hat, immer dann sehr unsicher werden, wenn er zum Beispiel mit Männern zu tun hat, die so ein bisschen dominanter sind, weil sie ihn eben unbewusst, ja, an den Vater erinnern. Und er fühlt sich dann gegenüber diesen Männern so ein bisschen unsicher und versucht dann vielleicht, sich so ein bisschen unterwürfig gegenüber diesen Männern zu verhalten. Und diese zugeschriebene Rolle, die kann dann auf Seiten der Männer tatsächlich auch angenommen werden und ausagiert werden. Das heißt, diese Männer verhalten sich plötzlich so, wie der eigene Vater sich gegenüber einem verhalten hat. Weil wahrscheinlich auch etwas in diesen Männern vielleicht ein bisschen so ist von der Persönlichkeit her, aber eben auch, weil sie auf die Gegenübertragung reagieren. Das heißt, unbewusst bekommen sie diese Rolle zugeschrieben und sie übernehmen ein Stück weit diese Rolle und fühlen sich dann gegenüber diesem jungen Menschen dann manchmal genervt und so weiter. Also sie übernehmen diese Rolle und verhalten sich dieser Übertragung entsprechend. Und das nennt man Gegenübertragung. Das ist sehr, sehr kompliziert, ist aber gerade in der Therapie ein ganz, ganz wichtiges Tool. Denn besonders in der Therapie ist man darauf geschult, zu schauen, was für eine Gegenübertragung, also was für Gefühle löst denn dieser Mensch hier gerade vor mir aus? Was löst er in mir aus? Welche Rolle versucht er mir hier gerade vielleicht unbewusst zuzuschreiben? Und jetzt ist es ganz wichtig, natürlich eben da nicht ins Agieren zu kommen, das nicht auszuagieren und genauso über die Bedürfnisse des Gegenübers hinwegzugehen, wie vielleicht damals der Vater oder die Mutter, sondern es geht darum, quasi diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und das macht man eben, indem man als Therapeut immer auf seine Gegenübertragungsgefühle achtet. Also das, was wir im Alltag eigentlich nicht ständig machen, unsere eigenen Gefühle zu reflektieren und zu gucken, was löst der andere gerade in mir aus, das ist vor allem in tiefen psychologischen oder psychodynamischen Therapieverfahren, ist das elementar, ein Werkzeug, immer zu gucken, was löst die andere Person gerade in mir aus oder welchen Impuls verspüre ich gerade, ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil somit hat die Person, die dann vor einem sitzt, die Möglichkeit, eine korrigierende Erfahrung zu sammeln. Na, also ein Mann zum Beispiel, der vor mir sitzt, reagiert nicht so, wie ich es normalerweise gewohnt bin von Männern. Und man kann diese Gegenübertragung dann auch in den Raum holen, man kann darüber sprechen. Na, und das ist eben ein ganz wichtiges Tool, deswegen wird in der Therapie viel mit Übertragung und Gegenübertragung gearbeitet, weil in der Übertragung sich immer ein Stück weit oder in der Gegenübertragung sich immer ein Stück weit ein Teil der Geschichte dieses Menschen, der da vor einem sitzt, immer wieder zeigt. Vielleicht noch ein Beispiel für eine Therapiesituation, um das so ein bisschen noch deutlicher zu machen. Wenn man sich jetzt vorstellt, da kommt eine junge Frau in die Therapie zum Beispiel und es entsteht eine therapeutische Beziehung und der Therapeut erwischt sich dann immer wieder dabei, dass so Langeweilegefühle in ihm aufkommen, wenn er mit dieser Patientin oder Klientin zusammen ist. Und es kommt sogar dazu, dass er mal einen Termin vergisst oder einen Termin irgendwie ausfallen lässt, weil er sie vergessen hat und so weiter. Und anstatt, dass die Klientin sich darüber beschwert und sagt, hier, das geht ja gar nicht oder was ist denn da los und so, das ist ja unprofessionell, nimmt sie die Situation einfach so hin, wie sie ist. Und jetzt könnte zum Beispiel in der Geschichte dieser Klientin, zum Beispiel als Kind, das sich vielleicht so abgespielt haben, dass sie von ihren eigenen Eltern eben oft vergessen wurde und vernachlässigt und übersehen wurde. Und naja, als Kind ist man solchen Situationen natürlich ausgeliefert. Das heißt, sie hatte vielleicht als Kind dann keine andere Möglichkeit, als das irgendwie so hinzunehmen. Gleichzeitig ist es aber jetzt in der therapeutischen Beziehung ganz wichtig, so etwas zu reflektieren. Also warum vergesse ich das und warum schweifen da meine Gedanken in der Stunde ständig ab und ich habe das Gefühl, dass da kein wirklicher emotionaler Kontakt zustande kommt mit ihr. Das muss man dann hinterfragen und immer auch in den Kontext stellen mit der persönlichen Geschichte dieses Menschen, der da vor einem sitzt. Und dann gibt es die Möglichkeit, vielleicht zum ersten Mal, dass dieser Mensch eine gegenteilige Erfahrung macht, nämlich, ey, da ist plötzlich jemand, der hört mir wirklich zu. Und meine Bedürfnisse, die sind plötzlich ganz wichtig und ich werde plötzlich gesehen. Und somit kann dieser Mensch eine korrigierende Erfahrung machen, die sich dann im Laufe der Zeit auch auf andere Beziehungen übertragen lässt. Also deswegen sind korrigierende Erfahrungen in der Therapie so unglaublich entscheidend und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass Therapeuten sich reflektieren und immer gucken, was passiert denn da gerade? Welche Gefühle und Eindrücke löst dieser Mensch da gerade bei mir aus und vielleicht auch bei anderen Menschen? Weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich zwischen diesem Mensch und dem Therapeut etwas zeigt, was sich auch überall woanders im Menschen im Leben dieses Menschen zeigt. Die Frage, was will er bei mir und vielleicht bei anderen erreichen? Wozu will er mich vielleicht unbewusst bringen? Also welche Verhaltenstendenzen kann ich bei mir feststellen? Welches Bild von sich versucht er mir und anderen zu vermitteln? Und ja, welches Bild versucht er vielleicht auch für sich selbst aufrechtzuerhalten? Genau, und das sind alles so Fragen. Und da kann man sich eben vorstellen, wie komplex sowas manchmal werden kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch als Therapeut immer Supervision macht, dass man immer im Austausch ist auch mit anderen Kollegen und das, ja, dass man eben sehr gut ausgebildet ist auch dafür. Okay, damit will ich es jetzt heute erstmal gut sein lassen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen konntest, dass es nicht zu kompliziert war, aber es ja, lässt sich nicht viel mehr vereinfachen, weil es ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema, aber ich hoffe, ich konnte es trotzdem einigermaßen gut verständlich rüberbringen. Wenn du diese Folge als hilfreich empfunden hast, für dich persönlich würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Denn deine Unterstützung, die macht es möglich, dass dieser Podcast hier weiter wächst und vor allem auch noch mehr Menschen erreicht, die vielleicht ja, von diesem Thema hier profitieren können. Deswegen, wenn du jetzt auch gerade jemanden in deinem Umfeld hast, von dem du glaubst, dass dieses Thema für ihn irgendwie relevant sein könnte, jemanden, der sich vielleicht immer wieder in ähnlichen Beziehungsmustern wiederfindet oder jemand, der sich fragt, warum bestimmte Gefühle und Ängste aus der Vergangenheit immer wieder mal so präsent sind, dann könnte es dieser Person vielleicht helfen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast hier weiterempfehlen würdest und vielleicht diese Folge. Und wenn du beim Zuhören jetzt persönlich gespürt hast, dass da bei dir noch einige Themen offen sind, die du gerne bearbeiten möchtest, dann möchte ich dich natürlich dazu ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen. Du bist dann nicht alleine mit auf diesem Weg. Dann melde dich gerne ganz unkompliziert bei mir, wenn du Interesse an einem persönlichen Austausch, an einer Therapie- oder Coachingstunde hast. Und du findest mich auf Instagram unter face-63. Schreib mir da gerne ganz unkompliziert einfach eine Nachricht. Und ich freue mich drauf, wenn da was zustande kommt. Ansonsten, falls du Kritik, Anregungen oder auch gerade eigene Themen hast, die dich persönlich beschäftigen, dann schreib mir sehr, sehr gerne auch hier eine Nachricht. Und dann kann ich hier in der Folge sehr gerne mal auf so ein Thema eingehen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Und ja, ich hoffe, dass wir uns auch bei der nächsten Folge wieder hören. Pass in jedem Fall gut auf dich auf und ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Thank you.